Zwei Siege gegen die Schweiz und Ghana, die Länderspielerfolge 6 und 7 in Serie. Also das WM-Jahr ist für den DFB gut losgegangen, zumindest mal mit Blick aufs Ergebnis. Doch die beiden Spieler haben auch gezeigt, wo die Mannschaft noch gewaltig Luft nach oben hat. Die Abwehr wackelt im Freestyle ein bisschen. Auf der 6 fehlt die 1A-Besetzung und im Sturm, ja, da diskutieren Dennis Undav und Julian Nagelsmann die Rollenfrage. Der Stuttgarter trifft, doch an seiner angedachten Rolle will Julian Nagelsmann trotzdem nichts ändern.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Mann, der sein WM-Ticket schon in der Tasche hat. Marco Hagemann ist da. Für Magenta TV wird er die WM kommentieren. Heute ist er bei uns. Hallo Marco.
Hallo Malte, grüß dich.
Marco, WM-Ticket hast du schon? Hast du deine Rolle auch schon?
Ich kenne meine Rolle sehr gut bei Magenta TV. Ich glaube, die ist auch unausweichlich. Deswegen muss ich mich natürlich mit dieser Rolle anfreunden, was ich schon getan habe, und werde natürlich alles geben bei der WM.
So muss es sein. Wie Dennis Undav, der sich allerdings mit seiner Rolle, die ihm Julian Nagelsmann zugetan hat und das gestern nach dem Spiel auch nochmal unterstrichen hat, ja noch nicht so ganz arrangiert hat. Dennis Undav für Nagelsmann der Joker. Dabei ist er der einzige deutsche Stürmer, der derzeit Tore schießt, gegen Ghana eben auch den 2:1 Siegtreffer erzielt hat. Aber trotzdem Stammplatz auf der Bank. Ist es für dich sportlich noch erklärbar?
Gute Frage. Das ist ja gerade eine Personalie, die, ich habe so das Gefühl, ganz Fußball-Deutschland emotionalisiert, vor allen Dingen. Der Bundestrainer wird mit Dennis Undav schon gesprochen haben und wird ihm das erklärt haben. Für einen, der jetzt bei den internen Gesprächen nicht dabei ist, schwierig zu verstehen, weil wir eine Zeit gehabt haben, die gar nicht so lange zurückliegt, wo wir nach einem solchen Stürmertyp, nach einer neuen händeringend gesucht haben. Wir immer gesagt haben, wo ist denn der neue Klose beispielsweise? Das war ja über einen langen Zeitraum so der letzte richtige Neuner und der letzte richtige Stürmer. Jetzt spielt Dennis Undav eine herausragende Saison, sowohl national als auch international. Da gibt's ja nochmal keine zwei Meinungen. Deswegen ist es für einen, sagen wir mal, Außenstehenden, der nochmal bei den internen Gesprächen nicht mit dabei ist, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Und hier und da bei einem Rollenverständnis, das Julian Nagelsmann mit seinen Spielern da bespricht, kann ich so seinen Erläuterungen auch nicht so ganz folgen, weil er gesagt hat, Dennis Undav fehle es möglicherweise dann auch an Kraft, wenn er vielleicht schon 60 Minuten in den Knochen hätte und anlaufen müsse, und dann bräuchte er seine Vollstreckerqualitäten ja auch für die Nationalmannschaft. Naja, was macht er denn beim VfB Stuttgart? Also das ist jetzt auch kein nicht weniger intensive Spielweise, die der VfB so zeigt. Und da sehen wir ja auch einen Dennis Undav, der auch in der Startformation steht und auch dann seine Tore erzielt. Also dieses Argument lasse ich nicht so ganz gelten. Also Dennis Undav ist der beste deutsche Stürmer im Moment, ist voller Selbstvertrauen, ist eine Type. Danach haben wir auch immer lange gesucht. Und zwar auch so eine Type, mit dem man sich total identifizieren kann, gerade im Nationalmannschaftstrikot. Deswegen ist mir das ein bisschen zu soft, was der Bundestrainer da erläutert und verargumentiert. Nochmal bei allem Respekt Richtung Nick Woltemade beispielsweise oder auch Kai Havertz, dass sie jetzt ein bisschen Rhythmus brauchen, Selbstvertrauen brauchen, alles verständlich, aber trotzdem qua Leistung gehört Dennis Undav in die erste Elf.
Denn er trifft ja auch nicht nur in der Schlussphase, natürlich auch gerne in der Schlussphase, aber du hast die Leistung beim VfB Stuttgart angesprochen, da trifft er ja auch vorher im Spiel. Und es kann ja auch einer deutschen Mannschaft nicht unbedingt schaden, wenn sie vorher mal Tore schießt, denn allein gegen Ghana waren ja durchaus Möglichkeiten da, die allerdings nicht genutzt wurden. Also wenn ein Stürmer da vorne drin steht und solche Möglichkeiten hat, wie dann eben auch Woltemade zum Beispiel vergeben hat oder Havertz oder es waren ja noch andere da, dann macht er sie vielleicht, weil er gerade eben auch dieses Selbstvertrauen hat.
Ja, total. Und nochmal, also wer sagt denn, wenn Nick Woltemade oder ein Kai Havertz beispielsweise da sehr viel arbeiten müssen, Und dann nach 60, 70 Minuten, also es beißt sich alles so ein bisschen, finde ich, so die Argumentation, jedenfalls die öffentliche Argumentation vom Bundestrainer. Solche Testspiele, ich möchte die nicht überbewerten, aber gerade wenn wir dann so an das Länderspiel in Stuttgart denken, so ein Heimspiel für Dennis Undav wird schnell gefordert von den Fans, übrigens total nachvollziehbar, dann lasse ich ihn da von der Leine und ich kann einem Nick Woltemade Selbstvertrauen geben und einem Kai Havertz auch noch weiterhin Rhythmus, wenn sie dann eingewechselt werden in der zweiten Hälfte. Das macht für mich keinen großen Unterschied und ich weiß auch, Julian Nagelsmann hat doch mal gesagt, für ihn steht das Leistungsprinzip ganz, ganz oben. Naja, also lass uns auf die Zahlen gucken. Dann haben wir ein Leistungsprinzip, gerade im Angriff. Schon schwierig.
Zweitmeiste Tore in der Bundesliga nach Harry Kane. Europaweit gehört er damit absolut in die Top 10 mindestens mal rein. Aber Julian Nagelsmann hat eben klare Vorstellungen.
Und hier kommt kurz Werbung.
VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, das Top-Duell des 28. Bundesligaspieltags. Die Stuttgarter wollen am Ostersamstag ihre allerletzte Chance auf die Vizemeisterschaft wahren und als Tabellendritter dem Tabellenzweiten einheizen. Die Nationalspieler haben zwar die zwei Länderspiele in den Knochen, aber weil die Stuttgarter beim Ghana-Test ein Heimspiel hatten, werden sie gegen die Dortmunder richtig Gas geben können. Wir dürfen ein spannendes Spitzenspiel erwarten. Beide Clubs erzielten nach Bayern München die meisten Tore in dieser Bundesliga-Saison. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Aktuell steht die Quote bei 2,3 auf einen Heimsieg des VfB Stuttgart, bei 2,7 auf einen Auswärtserfolg des BVB. Ich selbst tippe auf ein 2:2 zwischen den beiden. Die Quote für ein Unentschieden liegt bei 3,9. Das klingt verlockend. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Kannst du verstehen oder interpretiere ich da vielleicht so viel rein, dass er von dieser ganzen Undav-Geschichte dann auch im Interview gestern bei der ARD, ja, der schien total genervt. Einmal vielleicht, dass das Publikum ihm da reingeredet hat durch die Forderung, dass Undav dann eben auch noch das Tor gemacht hat, dass er aufgestanden war vorher auf der Bank und vielleicht auch Richtung Publikum gewinkt hat und dass er hinterher dann auch noch zu der Personalie gefragt wurde.
Damit muss ein Bundestrainer umgehen können. Das wird auch so sein nach dem 12. Mai, wenn er den WM-Kader aufstellt. Das erleben wir ja immer vor jedem großen Turnier, wenn ein Kader nominiert wird, dass das Fußball Deutschland darüber diskutiert und warum ist der dabei und warum ist der nicht dabei. In den vergangenen Jahren bei den Turnieren gab es gute Gründe, darüber zu diskutieren, weil auch die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht so waren, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt haben. Damit muss er umgehen. Also ich finde, ja, er versucht es immer zu erklären und also der Öffentlichkeit, trotzdem hängt immer noch so ein bisschen was runter, was er dann eben nicht erklärt. Also er will dann doch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sagt dann halt, das sind halt die Rollengespräche, die er geführt hat, die WM-Rollengespräche, die er geführt hat, die bleiben dann auch intern, jeder Spieler wisse, was seine Rolle sein soll bei der Nationalmannschaft. Dann darf er auch nicht genervt wirken oder vielleicht sogar sein, wenn dann Nachfragen kommen. Das ist ja unsere Aufgabe letztendlich, da noch ein bisschen nachzubohren. Und das ist auch die Aufgabe, nicht zwingend, aber das gute Recht des deutschen Fans auch mal nachzuhaken und Namen im Stadion zu brüllen und zu fordern. Das gehört zum Geschäft dazu. Und bei so einer sehr sensiblen Personalie, wie Dennis Undert nun mal eine ist, aus den genannten Gründen, die wir schon mal thematisiert haben, total nachvollziehbar. Und dann darf es nicht nervig sein. Das ist klar. Vielleicht ist da ja auch irgendwas zwischen Julian Nagelsmann und Dennis Undorf. Julian Nagelsmann hat Dennis Undorf in dem langen Kicker-Interview gar nicht explizit erwähnt. Das kam dann ja im Nachgang immer weiter hoch. Dennis Undorf hat dafür ja auch ein bisschen gesorgt in seinen Statements in NATO-Bundesliga-Spielen. Vielleicht ist da irgendwas zwischenmenschlich, I don't know. Eine reine Vermutung, dass... Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen bei Angelo Stiller und Julian Nagelsmann. Er ist gar nicht nominiert, dann nachnominiert und zweimal Startelf gespielt. Auch irgendwie komisch, muss ich sagen. Vielleicht ist da irgendwas. Nochmal, reine Vermutung, will dem Bundestrainer da gar nichts unterstellen. Aber man kann schnell drauf kommen, dass da vielleicht was ist.
Gerade bei Stiller eigentlich nicht gut genug, um in die erste Mannschaft zu kommen, aber auch wieder zu gut für die Bank. Auch das war ja auch eine Argumentation, die auch in dem Sinne stand, die du eben schon skizziert hast, nicht so ganz stringent.
Ja, absolut. Und deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie das dann so weiterläuft, wenn die Jungs gerade aus dem Ländle ihre Leistungen weiterbringen. Gut, in der Europa League können sie die Leistung nicht mehr zeigen, weil sie ausgeschieden sind gegen Porto, denkbar knapp. Das war auch sicherlich eine Lernphase für sie. Aber sie stehen weiterhin im DFB-Pokal-Halbfinale. Sie sind mittendrin im Kampf um die Champions League-Plätze. Sie gehören zum absoluten Stammpersonal bei Sebastian Hoeneß. Zählt ja auch Chris Führich dazu beispielsweise. Gut, Jamie Leveling, ne, Joscha Wagnermann, da haben wir ja einige Stuttgarter. Und manchmal denkt man, ist da irgendwas zwischen Julian Nagelsmann und dem VfB Stuttgart? Weiß ich nicht. Nochmal, wenn es nach Leistungsprinzip geht, müssen einige mit. Und ich verstehe auch, dass das Team funktionieren muss. Du kannst ja nicht einen Stinkstiefel dann mitnehmen, von dem du weißt, boah, wenn ich den nicht aufstehe, dann macht der Krawall. Das geht ja auch nicht. Also charakterlich muss das ja auch alles funktionieren bei der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen glaube ich, werden es auch noch so ein paar harte Entscheidungen werden für den Bundestrainer am 12. Mai oder vor dem 12. Mai.
Wo du Charakter ansprichst, kann man bei Undorf ja auch absolut als mehr als positiv bewerten, nachdem er dann auch im Interview nochmal Partei ergriffen hat für Leroy Sané bei den Pfiffen. Ne?
Ja, und so eine Weltmeisterschaft oder generell so ein großes Turnier, dann muss man natürlich auch mal ein bisschen an die Spielerseite denken. Ich hoffe nochmal, dass da offene Gespräche geführt werden. Das ist das A und O in der heutigen Zeit. Kommunikation soll auch ganz groß geschrieben werden. Doch bei einer WM, das muss auch jeder Spieler wissen, da geht es ums große Ganze, da geht es um die Mannschaft. Nur mannschaftlich wirst du Erfolg haben und da müssen kleine Ich-AGs dann auch wirklich zu Hause bleiben. Das hat die Vergangenheit immer gezeigt. Es gab immer Spieler, die gar nicht gespielt haben bei großen Turnieren und sich trotzdem Weltmeister schimpfen dürfen, und zwar völlig zu Recht. Und das muss jedem klar sein, es geht nur zusammen.
Und den Teamgedanken hält Undorf hoch, hat ja auch über Lennart Kahl gesagt, ich muss noch hinkriegen, dass er ein bisschen lockerer wird. Also sich da selbst sogar in die Teambuilding-Verantwortung dann schon mit reingenommen. Fand ich auch ein schönes Zitat dann am Rande gestern von diesem Spiel. Aber glaubst du, dass er sich mit seinem Tor und vielleicht auch mit seiner Aussage, weil du eben gesagt hast, ich AG, wo er dann ja doch ein bisschen Werbung für sich gemacht hat, sehr moderat, aber doch gesagt hat, naja, vielleicht ändert sich die Rolle, dass er sich da bei Nagelsmann vielleicht mehr geschadet als genützt hat, weil er da eben öffentlich etwas thematisiert hat, was du, wie du vorhin gesagt hattest, ja vielleicht eher unter dem Teppich bleiben sollte, weil diese Rollengespräche vielleicht lieber mehr oder weniger geheim bleiben sollen, zumindest der Inhalt?
Na, das würde ich auch nicht ganz so auf die Goldwaage legen, diesen Satz von Dennis Undorf, weil das sind so seine Interviews in den vergangenen Monaten. Also das ist, glaube ich, so, das beschreibt total seinen Typus irgendwie. Ich glaube, dass auch so ein kleines Augenzwinkern mit dabei war. Der weiß schon, was da besprochen wurde. Und ich sage ganz ehrlich, du kannst auch spielen mit Havertz und mit Undav in der Startelf. Das, oder mit Woltemade und mit Undav. Das haben sie beim VfB Stuttgart eindrucksvoll gezeigt. Ich habe irgendwie zuletzt auch bei den Länderspielen gedacht, warum sagt das eigentlich gar keiner? Also hat das jeder schon vergessen, dass Woltemade und Undav zusammengespielt haben beim VfB Stuttgart. Da war es dann ja so, dass das Woltemade auch mal kurz gekommen ist auf die 10 oder Undav. Also die haben ja ein Wechselspiel gehabt, das war ja herausragend. Das hat uns ja alle irgendwie auch fasziniert und begeistert. Deswegen würde ich das alles immer nicht so ausschließen, dass es jetzt so nach dem Bundestrainer klingt, auch wenn er sagt, naja, es wird alles unwahrscheinlich sein, dass die Rolle sich ändern wird von Dennis Undav, dass er permanent Joker ist. Also das, warum soll das so sein? Aber diesen Satz, den Undav natürlich bewusst losgelassen hat, trotzdem, ich glaube, mit dem Augenzwinkern auch ein bisschen aufzunehmen, da würde ich jetzt kein ganz großes Fass aufmachen. Er weiß schon, wie er was sagt und wie er was platziert. Und wenn er an den letzten, wie viel Spieltage haben wir noch, 7 plus mögliche 2 Pokalspiele nochmal 10 Tore schießt oder 8, dann sind seine Argumente natürlich schon irgendwie auf der Straße. Trotzdem muss man auch immer als Bundestrainer oder generell als Trainer ja gucken, auf wen treffe ich. Es sind 3 unterschiedliche Mannschaften, auf die ich da treffe, mit Curaçao, mit der Elfenbeinküste und mit Ecuador. Da wird es auch mal 2, 3 Veränderungen geben und wer weiß, was dann im Juli passiert mit Dennis Undav. Da steht er in der Startelf. Also verdient hätte er es sich Stand jetzt.
Definitiv. Es kann auch wirklich noch eine Menge passieren. Ist es von dem Punkt aus oder der Prämisse eigentlich auch klug, dass ein Bundestrainer öffentlich dann schon sagt, so, ich habe solche Rollen, ob er sie am Ende dann tatsächlich so fix durchsetzt, aber ich habe die und so bleibt es, zumindest Stand jetzt, dass er sie so früh festlegt, weil er macht damit Baustellen auf. Über alles, aber über sowas natürlich erst recht.
Ja, ich finde, eine gewisse Flexibilität sollte man sich schon bewahren. Ohne eine gewisse Flexibilität, auch im Punkto Personalien, ohne diese wären wir, glaube ich, 2014 nicht Weltmeister geworden. Ja. Die Flexibilität, die Jogi Löw auch da hat lange so ein bisschen vermissen lassen, ne? Hatte so seinen Stamm. Und dann ging es zur WM 2014 und wir erinnern uns alle, was da so passiert ist. Die Diskussion, die aufkam mit Philipp Lahm, mit Škoda Mustafi, muss denn Philipp Lahm nicht da wieder rechts spielen? Und irgendwann stellte er um und was ist denn mit 4 Innenverteidigern plötzlich da zu spielen? Benedikt Höwedes auf der linken Seite, wir erinnern uns alle daran. Also eine gewisse Art von Flexibilität, ich glaube, das war vorher anders besprochen. Ja. Und das wollte auch der Bundestrainer, er hat es lange versucht durchzuziehen, er musste irgendwann flexibel werden. Ich glaube, dass du dich dieser Option nicht berauben solltest, weil die wirst du brauchen. Nur stur jetzt an deinem Rollenkonstrukt festzuhalten, kann gefährlich sein, weil du nie weißt, was innerhalb eines Turnieres gebraucht wird. Julian Nagelsmann hat ein großes Turnier bisher gespielt, also eine Europameisterschaft. Und nochmal, bei aller Qualität, ist ein super Trainer, ist auch ein guter Typ. Trotzdem nicht zu stur und nicht zu starr in so einem System zu sein, wäre hoffentlich ganz gut. Aber ich hoffe auch, dass die es alle wissen. Also Rudi Völler wird es wissen. Also ich hoffe, dass der ihm da auch ein paar Dinge mit auf den Weg geben kann.
Einige WM-Turniere bestritten in jeglicher Funktion. Aber weil du 2014 ansprichst, ist ja auch wichtig, Spieler, die dann vielleicht nicht sofort spielen, auch irgendwo bei der Stange zu halten. Mario Götze zum Beispiel, der dann eben im WM-Finale plötzlich der entscheidende Mann wird und dieses Tor schießt. Und Nagelsmann hatte selber ja auch mal gesagt, mein Credo lautet, alle Spieler mitnehmen, ihnen die Stange halten. Und er hat ja auch gesagt, was mache ich jetzt? Ich kann den Woltemade sinngemäß nicht fallen lassen. Ich muss den stützen. Undav hat Selbstvertrauen ohne Ende, den brauche ich jetzt nicht pushen. Aber mit solchen Sprüchen auch im Interview hinterher, wo er dann sagt, naja gut, die waren ja, mit anderen Worten, die waren ja auch platt und wenn er da jetzt reinkommt, aber ansonsten hat er im Spiel ja auch nichts gemacht, da redet er ihn ja eigentlich klein. Eigentlich untergräbt er ja dann Undavs Selbstvertrauen.
Ja, war nicht glücklich. Also diese Aussage nach dem Ghana-Spiel fand ich auch sehr unglücklich. Da muss er wirklich lang, also das, ich glaube, du hast es auch eben gesagt, das zeigte so ein bisschen vielleicht so seine Angenervtheit, ne? Ja. Da muss er ein bisschen aufpassen, weil das kommt natürlich bei einem Spieler auch sehr schnell an. Dennis Undav ist jetzt kein Kandidat, der nach Hause geht, dann ins Kissen weint, sondern da so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität sicherlich entwickeln kann. Das hat er in den vergangenen Monaten entwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, die Tore, die meisten sind seit November gekommen. Ja. Also weil er vorher auch ein bisschen verletzt war, ne? Hat noch eine schwierige Zeit hinter sich gehabt. Aber seit November, das ist schon verrückt. Also es hat ihn schon angestachelt. Es gab ja vorher schon mal so ein Gespräch, das hat auch Nagelsmann ja mal öffentlich gemacht, ihm so einen quasi Maßnahmenkatalog mitgegeben. Daran hat er sich sehr gut dran gehalten, muss man sagen, mit seiner Leistung. Aber ja, dann muss er aufpassen. Zum WM-Kader gehören dann insgesamt 26 und nicht 13. Also das mit 13, 14 wirst du nicht durch die WM kommen. Das wird klar sein. Also das wäre ein Wahnsinnsnovum, wenn dann halt vielleicht nur 13, 14, 15 spielen und 11 sitzen auf der Bank und haben keine Spielzeit. Die wird er brauchen. Er wird das auch brauchen für die Teamchemie. Da muss er ein bisschen kommunikativ hier und da ein bisschen vorsichtiger sein. Gerade weil Julian Nagelsmann ja auch ein guter Kommunikator eigentlich ist. Solche Sprüche, die vieles zwischen den Zeilen auch vermittelt, das sollte der Bundestrainer vermeiden.
Ja, vielleicht ist das aber auch ein pädagogischer Kniff auf eine ganz komische Art und Weise. Ich glaube es aber auch nicht. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise leistungsfördernd ist. Vor allem im Gegensatz dazu steht ja dann auch der Umgang des Bundestrainers mit Leroy Sané. Ne? Bei Galatasaray längst kein Stammspieler mehr, gegen die Schweiz ziemlich schwach gewesen, aber hat ja jetzt immerhin das Tor vorbereitet gegen Ghana. Der wurde mehr gelobt für diese Vorbereitung als für das Tor.
Ja, ich verstehe, dass er Leroy Sané auch versucht, ein bisschen zu schützen. Leroy Sané hat gegen die Slowaken herausragend gespielt und das ist ja die Benchmark letztendlich gewesen. Aber auch da, wähle deine Worte bewusst und wähle deine Worte manchmal auch vorsichtig. Ich kann mich erinnern, dass auch da Julian Nagelsmann gesagt hat, weil Leroy Sané ist ein verdienter Spieler, hat viele Nationalmannschaftsspiele schon bestritten. Hat auch einige Tore erzielt, hat viel gesehen von der Welt, sehr erfahren. Ich weiß nicht, wie er im Team ist. Ich glaube aber, was ich da so gehört habe, als ich die Nationalmannschaft noch begleitet habe, für RTL, ist er ein wunderbares Teammitglied. Nur, Julian Nagelsmann hat mal gesagt, naja, also jetzt bei Galatasaray Istanbul, da erwartet er schon ein bisschen mehr. Also bei allem Respekt, die türkische Liga gehört nicht zu den Top 5 Ligen in Europa. Dann muss dann schon mehr kommen in Richtung Tore und Assists. Ich habe sie jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber
6 Tore, 8 Assists in 35 Pflichtspielen, das war jetzt. Ja, bisschen, reicht irgendwie noch nicht. Ne?
Ist noch nicht so der ganz große Durchbruch. Also in der Türkei, wohl wissend, du kommst in ein anderes Land, in eine andere Mannschaft. Das haben wir bei Florian Wirtz ja auch gesagt, gib ihm erstmal so ein halbes Jahr. Ich finde, so fair muss man auch sein, dass man dann an Leroy Sané trotz in einer schwächeren Liga spielend ein bisschen Zeit einfach geben sollte, um sich zu akklimatisieren. Nichtsdestotrotz, jetzt im Champions League, in der Champions League K.O.-Runde im Achtelfinale hat er jetzt nicht permanent von Anfang an gespielt und nicht 90 Minuten durch. Also auch da sage ich immer, wann wählst du und wie wählst du deine Worte? Und dann musst du deinen Worten auch irgendwann Taten folgen lassen. Und da gibt's im Moment natürlich auch noch andere Argumente auf der Position von anderen Spielern, die, finde ich, klar vor Leroy Sané gerade stehen. Trotzdem, auch da, WM ist, die könnten vielleicht, glaube ich, inklusive Finale, da sind sie, glaube ich, über 50 Tage zusammen, wenn sie zusammenkommen. Es kann natürlich auch immer helfen, so einen dabei zu haben, weil er keine schlechte Laune mitbringt, sondern eine gute Laune und wohlwissend, auch wenn ich mal nicht viel spiele, vielleicht auch gar nicht spiele, ich halte dieses Team zusammen. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich war noch nie 55 Tage mit Leroy Sané auf engstem Raum zusammen und habe ihn erlebt in der Gruppe. Deswegen, das kann nur der Bundestrainer entscheiden. Und wir sehen halt sozusagen so ein bisschen das Oberflächliche jetzt erstmal, die nackten Zahlen und auch die Aussagen, die wir vergleichen. Und das alles zusammen passt gerade bei Leroy natürlich nicht ganz so zusammen.
Wir brauchen 1-gegen-1 Spieler. Dieses Profil haben wir nicht in Hülle und Fülle, hat Nagelsmann gesagt. Das Problem ist eben nur, was nützt ein vermeintliches Profil, wenn das auf dem Platz so selten zu sehen ist. Anders als, du hast vorhin Spieler erwähnt, die vielleicht ihm schon etwas den Rang abgelaufen haben. Lennart Karl meintest du wahrscheinlich, oder?
Ja, aber man kann ja auch Kai Havertz auf dieser Position spielen lassen, einen Serge Gnabry auf dieser Position spielen lassen. Gerade weil wir nicht wissen, inwieweit Jamal Musiala zurückkommt, in welcher Form er zurückkommt. Hoffentlich erstmal, dass er bald fit wird und dann noch eine gewisse Form dann mitbringen. Also eine hundertprozentige Form wird Jamal Musiala nicht haben können in der Kürze der Zeit. Das wird er nicht schaffen. Deswegen, das sind natürlich Spieler, die auch auf dieser rechten Seite spielen könnten. Jamie Leveling nicht zu vergessen, hat auch Tempo, traut sich auch 1-gegen-1 zu. Also jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, nicht so ein Straßenzocker, ne, wie Leroy Sané, aber der kann die Seite spielen. Mhm. Hat er beim VfB Stuttgart schon gezeigt. Und klar, Lennart Karl, also das ist ein Junge, ich warne immer davor, solche Jungen nicht zu verheizen. Also weil sie natürlich noch in der fußballerischen Entwicklung stecken und allen voran in der persönlichen Entwicklung stecken. Trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er ihn mitnimmt, weil das hat er auch wieder gezeigt, gerade auch gegen Ghana, auch gegen die Schweiz. Der macht sich halt keine Birne. Ja. Der ist halt so unbekümmert, der zockt so auf, der ist schon so weit auch im technischen Bereich. Das macht einfach total Spaß, ihm zuzugucken. Der hat so eine Freiheit und ich hoffe, ihm lässt man auch diese Freiheit, diese Entscheidung auch selbst treffen zu können auf dem Platz. Das macht totale Freude und den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, dann ist er halt 18. Ja, und dann ist er halt 18. Ist ja jetzt kein Gegenargument, irgendwie ihn nicht mitzunehmen. Dementsprechend fände ich das ganz gut, weil das bringt nochmal eine andere Note rein, diese Unbekümmertheit rein. Und wir wissen alle, wie Flo Wirtz, wie Jamal Musiala vor nur ein paar Jährchen drauf waren, wo wir dieses Talent gesehen haben und jetzt rufen einige Flo Wirtz schon in die absolute Weltklasse-Riege rein und könnte vielleicht einer der Topstars der Fußball-WM werden. Warum soll Lennart Karl nicht jetzt auch schon damit anfangen? Also von dem her, mir macht er total Freude, der Junge, weil er sich einfach kein Der macht sich keinen Kopf.
Der spielt einfach. Der zockt auf dem Platz.
Der spielt einfach.
Ja, genau. Eben. Und hat Freude daran. Das sieht man ihm dann auch in jeder Bewegung an. Mal abgesehen vom Thema Under, von Sané, dein Gesamtfazit. Wie viel Freude hat dir die deutsche Mannschaft insgesamt gemacht? Wie fällt dein Fazit nach diesen beiden Testländerspielen aus?
Es zieht sich seit Jahren irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden so durch. Ich finde, dass wir haben offensiv unglaubliche Qualitäten. Also wenn alle da sind, wirklich tatsächlich. Wir brauchen jetzt nicht über die einzelnen Personen zu sprechen. Ich glaube, jeder weiß, von wem wir reden. Unbestritten, wir haben ganz großes Talent, wir haben ganz große Qualität da. Das macht schon wirklich Spaß, auch Individualisten, die sich immer weiter verbessern, die immer stärker werden, die auch ihr eigenes Profil immer weiter schärfen. Das macht mir echt Freude. Das lässt sich sehr, sehr gut an, auch für die Zukunft. Die sind ja alle nicht 29, 30, sondern nicht mal 20, gerade mal 20 geworden und vielleicht auf dem besten Weg Mitte 20 gerade zu werden. Also die haben noch echt viel vor. Die Offensive, die kreative Offensive macht sehr, sehr viel Spaß. Was mir so ein bisschen auch zu bedenken gibt, ist weiterhin die Defensive. Auch wenn es vor dem Schweiz-Spiel auch ein paar zu null Spiele gab, ja, immer wissend, gegen wen, bei allem Respekt. Das waren nicht die Franzosen und nicht die Spanier so und nicht die Argentinier und so weiter. Wir sind weiterhin, wir neigen immer dazu, uns sehr konteranfällig zu zeigen. Es bleibt so. Mir fehlt hier und da auch das Tempo dann in der Defensive, um das dann aufzufangen. Das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir auch Spiele haben werden. Nicht nur wie gegen Ghana, wo wir ein Kontertor kassieren, weil wir uns viel zu weit auseinander bewegen, sondern wir werden auch gegen Mannschaften spielen, die noch eine höhere Qualität haben, die die ihrerseits ein dominantes Spiel zeigen wollen, wo wir eben nicht 70% Ballbesitz haben oder 75. Und da kriege ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Das zieht sich aber schon lange irgendwie durch die Nationalmannschaft. Da haben wir immer mal rechts, mal links, mal im Zentrum immer wieder mal sich so auftunende Baustellen, die zu einer gewissen Anfälligkeit führen.
Sind das individuelle Geschichten, wie zum Beispiel eben diese Fehlpässe von Schlotterbeck gegen die Schweiz oder eben dieses Gegentor gegen Ghana, wo Wagnermann sich falsch entscheidet, eben aggressiv draufgeht, sich dadurch überspielen lässt? Oder ist das ein strukturelles Problem? Weil du sagst, es zieht sich schon durch längere Zeit und es haben sich ja auch die Aufstellungen dann immer ein bisschen in Nuancen zumindest verändert.
Naja, es ist ja immer, eine Mischung, ne? Aus beidem. Also ohne Fehler würden wir diesen Sport, glaube ich, nicht so lieben, weil dann würden weniger Tore fallen auf jeden Fall. Also individuelle Fehler gehören dazu. Klar, sind auch menschlich, ist ja keine Frage. Und jetzt sind sie noch verzeihbar. Bei einem Turnier wird es sonst schwierig. Und diese, also an individuellen Fehlern kannst du ja immer arbeiten und auch die Spieler selbst. Wenn es aber ein Muster gibt, dann wird es ja zum strukturellen Problem tatsächlich. Und das kannst du natürlich nur mit mehr Trainingszeit irgendwann auffangen, die der Bundestrainer vor Abreise in die USA noch hätte. Ja. Wenigstens, weil er da die Mannschaft ein bisschen länger beisammen hat. Ich glaube, noch ein Testspiel hier in Europa gegen Finnland.
Genau,
und dann in den USA noch gegen die USA. Nochmal, ich glaube, er hat es auch gestern gesagt, und das hat schon was mit Struktur zu tun, dass sich die Spieler aus ihren Positionen selbst herausbegeben, die dann aber nicht aufgefüllt werden. Weder von denen, die sich da rausbegeben haben, noch von den anderen. Also das muss man dann erkennen. Ja. Er mag es ja schon, dass das Spiel schon positionsgetreuer bleibt. Sonst wird es zu wild, sonst wird es eben... sonst gerät das Team auch in eine Disbalance. Und das ist eine Strukturgeschichte. So, und da müssen die Sinne nochmal geschärft werden. Das muss nochmal trainiert werden, um dementsprechend auch eine Anfälligkeit vorzubeugen oder diese augenscheinliche Anfälligkeit dann irgendwie zu beheben.
Diesen Freestyle zu verhindern, in den die Mannschaft dann gefallen ist. Was natürlich dann auch helfen würde, wäre, wenn die Sechs, also die defensive Mittelfeld, das Duo dann auch verfügbar wäre. Jetzt fiel Pavlovic aus, Metscher fiel aus. Also offiziell heißt es ja offenbar, Pavlovic und Goretzka wären die Nummer eins, aber Metscher sicherlich auch dahinter. Jetzt hat Stiller gespielt, du hast ihn vorhin schon angesprochen. Ist er denn jetzt wirklich nur eine Übergangslösung oder hat er aus deiner Sicht auch nochmal Argumente gesammelt, um dann vielleicht auch mehr zu werden, zumindest ein Backup?
Ja, also Angelo Stiller ist so ballsicher, hat eine super Vororientierung. Ich wüsste nicht, warum man ihn zu Hause lassen sollte. Natürlich ist er jetzt nicht der zweikampfstärkste Bulle da im Zentrum. Das ist ja keine Frage. Muss er das sein? Nein, muss es nicht sein. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn wir einen da haben, der wie so ein Metronom ist, der auch mal so ein bisschen den Rhythmus vorgibt, der dann auch mal in der Lage ist, auf den Ball zu treten und den dann hoffentlich sauber zu einem Mitspieler zu bringen. Und das kann Angelo Stiller. Deswegen wäre er für mich ganz klar drin. Also auch noch vor einem Pascal Groß, der ja auch auf dieser Position eigentlich spielt. Klar kann Pascal auch auf der 8 spielen, aber da sind wir sehr überbesetzt dann irgendwann. Und Pascal Groß hat auch sicherlich Standardqualitäten. Aber wenn ich mich da entscheiden müsste, dann wäre es Stiller, weil er eben diese Ballfertigkeit hat, diese Ruhe am Ball hat, gute Pässe spielen kann. Er läuft sehr, sehr viel, das muss man auch immer sagen, weil er auch ein gutes Spielverständnis hat und damit auch schon vieles zuläuft und ablaufen kann. Und ich finde, er hat zwei sehr ordentliche Leistungen da gebracht, gegen die Schweiz und gegen Ghana. Das wäre für mich einer, der sowohl Startelf-Chancen hat, aber auch ein Kandidat wäre, der dann auch von der Bank kommen kann. Also der verleiht einem Spiel oder der kann einem Spiel schon Stabilität verleihen, ja.
Und Stabilität braucht die deutsche Mannschaft. Wer wäre denn dein Innenverteidiger-Duo?
Du merkst, ich überlege lange und es kommt nicht so wie aus der Pistole geschossen.
Es ist auch keine so einfache Aufgabe, finde ich, das wirklich abschließend zu sagen.
Nee, es ist tatsächlich keine leichte Aufgabe. Und jetzt ist die Diskussion halt so, dass wir auch ein bisschen auf einem höheren Niveau natürlich klagen, ne? Mhm. Weil wir eine Nationalmannschaft ja sein wollen, die wieder auf dem Weg zurück sein soll in die Weltspitze. So, und dann muss man auf einem höheren Niveau ja auch klagen, ja, klar, und das analysieren. Ich finde es so, so schwer, weil auch da habe ich das Leistungsprinzip so ein bisschen im Hinterkopf, denke aber auch so ein bisschen daran, na, was ist denn, wenn man sich auch schon während der Saison eigentlich ganz gut versteht, da fällt mir natürlich dann Anton und Schlotterbeck ein. Mhm. Obwohl ich Jonathan Tah eigentlich gar nicht aus der Nationalmannschaft rausnehmen will, aus der Startelf rausnehmen will, weil er in seiner ersten Saison bei Bayern nochmal gereift ist, sofort angekommen ist, super solide und zwar auf richtig hohem Niveau spielt, quasi, weil jeder sagt, Upamecano wäre der Abwehrchef. Ich finde, dass Jonathan Tah schon fast der Abwehrchef ist bei Bayern München. Nochmal, der spielt herausragend. Auf der anderen Seite ist Anton und Schlotterbeck ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo. Auch wenn sie Dreierkette spielen bei Borussia Dortmund. Die kennen sich. Da weiß, was der andere tut und macht. Wäre vielleicht auch eine Überlegung. Ich tue mich da echt sehr schwer. Rüdiger sehe ich gerade schwierig. Aber wenn ich jetzt irgendwie was zu sagen hätte, was ich nicht habe, dann vielleicht würde ich einfach mal sagen, weil Anton sich auch gerade in einer herausragenden Form befindet und Borussia Dortmund auch wenig Gegentreffer bekommt. Jetzt mache ich wahrscheinlich ein neues Fass auf, obwohl es keiner hört und keiner wissen will. Und es ist auch egal, was der Hagemann sagt.
Es hören Millionen,
Marco. Ja, genau.
Es hören Millionen.
Aber darüber wurde ja auch noch nicht gesprochen, mal so eine andere Perspektive einzunehmen. Nochmal, Jonathan Tah, wenn er natürlich diesen Podcast, den er sowieso hört, jeden Tag, das hört, nimm es mir nicht übel. Ich würde es gerade mal mit Anton Schlotterbeck gehen.
Warum nicht? Das ist ein Meinungsmedium hier und du hast es begründet. Also von daher, es ist ein legitimes Statement und eine legitime Sicht, denke ich schon, auf jeden Fall.
Wäre also jetzt natürlich sehr gewagt, weil so viele Testmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Ne? Aber wir reden ja über Möglichkeiten.
Und weil du ein Herz für Borussia Dortmund hast, das wissen wir ja.
Ja, das spielt gar keine Rolle. Man kann auch darüber nachdenken, ob du nicht selbst als Nationalmannschaft mit Dreierkette spielst. Dann wäre Jonathan Tah natürlich drin. Das wäre übrigens auch taktisch noch eine andere Option.
Aber da würden wir wieder in einen Bereich kommen, wo Julian Nagelsmann wahrscheinlich sehr schmallippig jetzt wäre, wenn er hier wäre und wenn er es dann hört. Auch er ist ja, glaube ich, Stammkunde bei FIFA Pitch. Bin ich mir relativ sicher. Hast du denn irgendjemanden gesehen jetzt am Wochenende oder nicht gesehen, wo du sagst, ja, zur WM wird es da auch dann am Ende nicht reichen? Oder jemand, der vielleicht noch komplett vergessen wurde, aus deiner Sicht?
Boah, das ist echt, also ja, also natürlich fehlen uns die Verletzten, die uns, glaube ich, nochmal gut täten. Felix Metscher, klar, das wird, glaube ich, echt eng. Weil A, nicht nur die Verletzung auszukurieren, sondern auch wieder in Form zu kommen. Ne? Du brauchst, also das ist ja immer das Schwierige. Und ich erinnere mich an Sätze, ich weiß gar nicht, ob die noch gelten, aber ich habe sie immer noch so im Ohr. Naja, bis du wieder so da in Form bist, das dauert schon so lange, wie die Verletzung eigentlich angedauert hat. So, und wenn er jetzt irgendwie 4 Wochen, 5 Wochen fehlt, dann ist die Saison quasi vorbei. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht noch ein Spiel machen kann. Also wir drücken ihm alle Daumen. Jamal Musiala ähnlich. Auch da haben wir gesehen, eine komplizierte Verletzung. Und er hat schon mit sich so ein bisschen zu tun gehabt bei den Spielen, die er da absolviert hat bei den Bayern. Auch da bin ich mal sehr gespannt. Da brauchst du, glaube ich, jetzt auch schon mal so ein paar Gedanken. Welche Optionen habe ich eigentlich noch in Alternativen für den WM-Kader? Sofern Musiala nicht in Form kommt, geschweige denn erstmal gesund wird, und Felix Metscher. Das wird noch interessant werden. Ich glaube, bei Pavlovic ist es nicht ganz so wild, bei Lebeling ist es nicht ganz so wild. Wer mir jetzt noch fehlt, ich möchte jetzt nicht die Zeit Elmaler nochmal aufmachen. Ich glaube, der Junge hat gerade mit sich selbst sehr viel zu tun und sollte erstmal seine Zukunft auch auch klären und sich auch dem 1. FC Köln erstmal komplett hingeben. Da geht es um den Ligaerhalt. Das käme noch ein bisschen zu früh und das wäre dann wirklich ein bisschen zu viel wild und Wild Wild West, den jetzt auch noch mitzunehmen, so auf den letzten Drücker. Ja. Boah, schwer. Also fällt dir einer ein? Hast du einen vermisst?
Den ich komplett vermissen würde aktuell, außer den Verletzten, tatsächlich nicht. Würde mir jetzt auch keiner einfallen. Ich könnte mit dem Kader, wie er jetzt ist, durchaus leben. Ich denke auch, wenn die sich noch ein bisschen einspielen, werden sie am Ende eine okaye Rolle spielen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Abstand zu Spanien und Frankreich nur zum Beispiel, den sehe ich schon sehr groß. Also ich glaube, Weltmeister werden sie nicht. Stand jetzt.
Naja, aber 2024 bei der Europameisterschaft im eigenen Land haben wir die Spanier am Wickel gehabt. Dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt.
Wir haben auch zwischenzeitlich mal die Franzosen geschlagen. Das sind natürlich auch klar.
Aber mit Rudi Völler als Nationaltrainer.
Auf jeden Fall. Aber wenn man sich die Kader anschaut, ich meine, die Franzosen waren gerade drüben in Nordamerika, haben da auch zwei Testländerspiele sehr, sehr souverän gewonnen. Ich glaube, eines sogar erst mit so sozusagen der 1B-Mannschaft. Und dann kamen ja erst die einige Topstars dann in Durchgang 2 auf die Wiese und haben das da sehr souverän gemeistert. Die Spanier brillieren natürlich, aber du weißt ja auch, in den direkten Duellen ist das dann wieder ein bisschen was anderes. Ne? Es klingt so banal und ich weiß, ich zahle auch nächstes Mal ins Phrasenschwein, aber
haben wir hier nicht.
Ich mache das bei den Kollegen dann gerne, weil es geht ja zum guten Zweck. Aber es ist so, ihr wisst ja, was ich meine. Also ja. Du hast es ja auch. Es ist so tagesformabhängig. Es sind so echt Nuancen dann entscheidend. Wir haben das 24 erlebt. Auch Schiedsrichterentscheidungen gehören dann dazu. Ich glaube, dass die Spanier oder die Franzosen oder die Argentinier oder die Engländer, wen haben wir noch? Die Niederländer, Achtung auf die Norweger, die mit einer ganz großen Unbekümmertheit, glaube ich, aufspielen werden bei der WM. Wenn die dann auf Deutschland treffen, dann werden die auch sagen, haben wir jetzt auch nicht ganz so den großen Bock drauf. Ne? Deswegen will ich das nicht ausschließen. Ich glaube, dass wir eben noch ein bisschen weg sind von der absoluten Weltspitze, ja, aber auf einem guten Weg sind. Trotzdem mal so ein Turnier und alle anderen Nationalmannschaften haben es ja genauso. Also wenn die lange dabei bleiben wollen, dann müssen die auch dafür sorgen, dass es keinen Lagerkoller gibt. Und die müssen sich auch zusammenraufen. Und wer weiß, was im Verlauf eines Turniers bei der einen oder anderen Nationalmannschaft passiert. Wir haben schon vieles erlebt.
Gerade bei den Franzosen, 2010, glaube ich, war es in Südafrika.
Genau. Genau, also schauen wir mal, was sich da so entwickelt. Deswegen möchte ich, also bin ich einer, der jetzt nicht so reingeht und sagt, oh, wir müssen zwingen, dass das Halbfinale erreichen. Ansonsten wäre diese Fußball-Weltmeisterschaft ein Misserfolg. Gleichzeitig sage ich aber auch nicht, wenn wir im Achtelfinale stehen, ich glaube, da könnte es sogar passieren, dass wir auf die Franzosen treffen, wenn wir dann da rausgehen, dass dieses Turnier ein Desaster wäre. Also ich finde, da muss man dann auch ein bisschen nicht nur das Schwarze und nicht nur das Weiße sehen, sondern auch dann den Graubereich sehen. Das kann dann alles passieren. Lass uns mal das Turnier erstmal anfangen und gucken, wie wir gegen Curaçao. Und dann wird schon interessant. Und dann gucken wir mal, wie wir gegen die Elfenbeinküste gegen Ecuador spielen, weil die kommen mir, ich sag's wie es ist, die kommen mir zu schlecht weg. Also die Elfenbeinküste ist ein gutes Team, ein sehr gutes Team in Afrika und Ecuador hat eine herausragende Qualifikation gespielt. Die kommen da ja auch nicht hin und sagen, wir legen uns auf den Rücken und macht mal. Da müssen wir uns erstmal, da setzen wir uns da durch in der Gruppe, weil es kommt ja jeder weiter gefühlt.
Ja, gut.
Also, das sollten wir schon hinkriegen. Aber es sind schon taffe Aufgaben zu Beginn.
Und da brauchst du auch Breite in der Tiefe. Reicht die im deutschen Kader insgesamt aus?
Ja. Ja, reicht. Also, wir haben schon eine gute Breite da. Wir haben auch Spieler, die noch etwas initiieren können, wenn sie reinkommen, nochmal Energie reinbringen können, mit Energie reinkommen können, Frische reinbringen können. Da habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, was die Breite angeht. Also da sehe ich uns schon sehr gut aufgestellt, außer vielleicht so ein bisschen die rechte Seite, die rechte Defensivseite. Aber das ist ja schon ein Thema, das uns auch schon seit längerem begleitet. Ich würde Joshua Kimmich auch lieber im Zentrum sehen, aber er interpretiert ja diese Rechtsverteidigerrolle auch eh zentrumslastiger. Ja. Aber das ist natürlich, da haben wir nicht so die Breite im Kader. Das muss man auch ganz klar sagen. Da hat Julian Nagelsmann ja jetzt auch mit Wagnermann nochmal was ausprobiert. Da probiert er sehr viel aus. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie uns die ganz großen Sorgen zu machen. Nochmal Testspiele sind Testspiele, auch das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Hör mal auf, man wird Erkenntnisse sammeln oder, also die haben sich schon vorher Erkenntnisse geholt und haben sie gesammelt und abgeheftet. Und jetzt gucken wir mal, dass hoffentlich gerade in puncto Verletzungen nicht mehr viel passiert bis zur Fußball-WM, dass alle soweit fit sind und alle soweit auch gut in Form sind. Und dann fliegen wir darüber nach Winston-Salem und schauen, was da von da aus zu starten ist.
Nach North Carolina, wenn ich geografisch richtig gerade liege. Genau, du nix.
Liegst du.
Sehr gut. Und mit Dennis Undav, oder gibt es ein Szenario, wo du sagst, na, vielleicht muss er doch zu Hause bleiben? Oder
nein,
ist das völlig abwegig?
Also das möchte ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen und es wird auch nicht passieren, dass Dennis Undav zu Hause bleibt. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr mit dem Sport zu tun und weiß dann und kenne mich dann gar nicht mehr aus und verstehe dann auch diesen Sport nicht mehr. Das wird nicht passieren. Nein, Dennis Undav gehört dazu und der hat so Bock drauf. Wir brauchen auch so einen Typ, auch nochmal für die Außendarstellung. Ich bleib dabei. Das hat man gestern in Stuttgart natürlich dann gehört und ich glaube, dass auch viele Nicht-VfB-Fans so einen Typen einfach mögen. Und der kann auch mal was hier hinausschießen und dann sollten wir auch nicht als Medien anfangen, ihn sofort irgendwie in eine Ecke wieder zu stellen und drauf loszuballern, sondern zu sagen, ja, das ist endlich mal wieder so ein natürlicher Charakter, der Spaß daran hat, Fußball zu spielen, der aber auch echt seine Meinung vertritt, was ich auch gut fand mit Leroy Sané, dass er sich da sofort klar positioniert hat, von seiner Seite aus, das war ja sein Handeln. Wir brauchen so etwas. Ich finde, dass dann lebt es auch wieder, als viele Spieler zu haben, die durch eine gute Medienschule gegangen sind und aber so ein bisschen vielleicht ihren Typus verloren haben.
Perfektes Schlusswort. Marco, danke, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.